vielen Dank, Dirk, für diese inspirierende Einführung und auch die Parallelen zwischen dem Alten und dem Neuen Testament und auch, dass du aufgezeigt hast, wie wertvoll das Alte Testament ist und auch, wie privilegiert wir Christen heute sind, dass wir im Alten Testament lesen können, aus dem Neuen Testament haben und Zusammenhänge sehen können. Also es ist total inspirierend. Das Alte Testament ist wie eine Schatztruhe, in der viele verborgene Schätze liegen. Davon bin ich überzeugt. Und ich möchte heute mit euch eine kleine Bibelstudie machen, die euch hoffentlich genauso inspirieren wird, wie sie mich inspiriert hat. Und wir beginnen in den Sprüchen Salomos, im Kapitel 25, Abvers 2. Da heißt es: Es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen, aber der Könige Ehre ist es, eine Sache zu erforschen. Es ist eine ganz besondere Aufgabe, zu erforschen, was Gott so alles verborgen hat. Und es gibt ganz viele Orte, an denen man forschen kann. Man kann im Universum forschen, man kann in der Natur forschen, man kann in der Geschichte der Menschheit forschen, an vielen Orten. Und es ist möglich, Gottes Weisheit und Herrlichkeit zu erforschen, eine ganz besondere Aufgabe. Eine Ehre, wie es hier heißt. Und ein Ort, an dem Gott sicher eine Menge verborgen hat, ist die Heilige Schrift. Und da die Heilige Schrift zu 60% aus dem Alten Testament besteht, ist das Alte Testament noch ein Ort, wo wir viel erforschen können. Und das Alte Testament beschreibt ja auch einen viel längeren Zeitraum als das Neue Testament. Aber im Alten Testament können wir Schätze suchen und auch finden. Und ich bin überzeugt, dass nichts im Alten Testament aus Zufall geschrieben steht, sondern alles von Gott perfekt geordnet und platziert wurde und es irgendwann dann zur rechten Zeit entdeckt und erforscht werden kann. Und bevor wir uns jetzt gleich mit einem Kapitel im Alten Testament genau beschäftigen werden, möchte ich euch eine Situation im Lukas 24 ansehen. Denn da wird der Sonntag beschrieben, in dem Jesus auferstanden und seinen Jüngern zum ersten Mal begegnet war. Und die Situation ist die, dass zwei seiner Jünger auf dem Weg von Jerusalem zu einem Ort namens Emmaus waren. Emmaus heißt übersetzt warme Quelle. Und Lukas schreibt, dass der Weg zu zwei Stunden gedauert hat. Also es werden ungefähr 10, 11 Kilometer gewesen sein, die beiden zu Fuß zurücklegten. Sie waren wahrscheinlich wegen dem Passafest in Jerusalem gewesen und waren nun wieder auf dem Rückweg, als ihm plötzlich Jesus begegnete und sich einfach zu ihnen gesellte und mit ihnen mitlief. Und das Lustige ist, dass die beiden Jesus gar nicht erkannten. Das lag wahrscheinlich daran, dass der Abend schon angebrochen war und es etwas dunkler gewesen war. Und die beiden Jünger unterhielten sich ganz aufgeregt über das, was in den letzten Tagen mit Jesus in Jerusalem passiert war. Und Jesus lief neben ihnen und hörte ihnen interessiert zu. Also eine sehr besondere Situation hier. Und erst hörte Jesus ihnen zu und dann fragte er die beiden, worüber genau sie da eigentlich reden. Und diese Frage löste negative Gefühle in den beiden aus. Sie waren traurig darüber, dass dieser Mann so eine Frage stellen konnte. Hat er denn nicht mitbekommen, was in den letzten Tagen alles passiert war? Und sie klärten dann Jesus darüber auf, was geschehen war. Eben, dass dieser Jesus von Nazareth ein mächtiger Prophet gewesen war und von den führenden Priestern verurteilt und gekreuzigt wurde, wo doch so viele gehofft hatten, dass Jesus Israel erlösen würde von der Besatzung der Römer. Und sie erzählten ihm auch von dem Gerücht, dass sein Leichnam nicht mehr im Grab zu finden war und ein Engel den Frauen erschienen sein soll. Und genau an dieser Stelle steigen wir mal in den Text ein und lesen ab Vers 25, was Jesus ihnen daraufhin sagte. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen durch die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Jesus erklärte den beiden, dass Mose, David und all die Propheten doch schon längst vorausgesagt hatten, was mit Jesus passieren würde. Dass die Leiden, die Kreuzigung und sogar die Auferstehung von diesem Jesus doch schon längst prophezeit wurden. Und Jesus redete von sich selber in der dritten Person. Er sagte nicht ich, sondern er sagte der Messias. Auf jeden Fall kannte Jesus das Alte Testament in- und auswendig. Er kannte all die Prophezeiungen über ihn und wusste, dass es seine Aufgabe war, sie zu erfüllen. Und er hatte sie auch schon größtenteils erfüllt. Und das war den beiden Jüngern nicht bewusst. Sie hatten die Prophezeiungen gar nicht vor Augen. Und sie glauben auch nicht so richtig an die Prophezeiungen. Darauf lässt zumindest der Text hier schließen. Glauben muss er mit dem Herzen und nicht mit dem Verstand. Es geht darum, mit dem Herzen zu glauben und mit dem Mund zu bezeugen, wie es auch Paulus so schön in Römer 10 beschreibt. Und Jesus brachte mit seinen Fragen das heraus, was in den Herzen steckte, nämlich Unglaube. Sie wussten ganz viel über Jesus, hatten aber nicht so viel Glauben. Und deshalb stärkte Jesus erstmal ihren Glauben, indem er mit ihnen durch die verschiedenen Schriften des Alten Testaments ging. Und er erklärte ihnen, von wem die Propheten da eigentlich reden, nämlich von Jesus. Vielleicht erzählt er ihnen von den Psalmen 22, 50 und 53, in denen seine Kreuzigung vorausgesagt wurde. Vielleicht zitiert er ihnen den 16. Psalm, in dem sogar seine Auferstehung vorausgesagt wurde. Jesus kannte alle Geschichten und Gebote des Alten Testaments und wusste, welche verborgenen Schätze im Alten Testament liegen. Und hier steht, er ging mit ihnen durch die ganze Schrift durch. Ich weiß nicht genau, wie lange das gedauert haben wird, innerhalb dieser 2 Stunden Fußweg, aber es war sicher sehr inspirierend. Ich habe mal gelesen, dass man Jesus in allen 39 Büchern des Alten Testaments wiederfinden kann. Jesus wusste, dass er selber die Erfüllung des Alten Testaments war und dadurch den Menschen die Rettung gebracht hatte. Und er wusste, dass so vieles im Alten Testament auf ihn hinzielt und auch in ihm erfüllt wird. Jesus verstand es auch, das Alte Testament sehr inspirierend zu lehren, auch verständlich zu lehren. Und nicht nur zu lehren, sondern auch zu erweitern und zu formen und vor allem zu vervollständigen. Für Jesus war das Alte Testament wie eine Schatztruhe, aus der er immer wieder neue Schätze hervorholte und zum Vorschein brachte. Und hier steht ja, dass er zuerst bei Mose anfing. Und ich möchte euch heute mal einen Schatz aus dem ersten Buch Mose zeigen, den ich extra für euch ausgegraben habe. Wir machen mal dafür einen Ausflug zur Entstehung der Menschheitsgeschichte und in die hebräische Sprache, in der ja zum Teil auch das Alte Testament geschrieben wurde. Ich bin selber überhaupt gar kein Experte für hebräische Sprache. Ich kann auch gar kein Hebräisch. Aber ich habe mit Hilfe von Wikipedia, Google, YouTube, Bibelübersetzungen, Bibellexikon genau recherchiert, was ich euch heute zeigen möchte. Wir lesen im ersten Buch Mose, Kapitel 5, Abvers 1. Ihr könnt gerne hier vorne mitlesen, das ist ein etwas längerer Text. Hier ist die Liste der Nachkommen von Adam. Als Gott die Menschen erschuf, machte sie nach seinem Bild und er erschuf sie als Mann und als Frau. Er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch. Als Adam 130 Jahre alt war, zeugte er einen Sohn nach seinem Bild, als sein Ebenbild und gab ihm den Namen Seth. Danach zeugte er noch weitere Söhne und Töchter und starb im Alter von 930 Jahren. Als Seth 105 Jahre alt war, zeugte er Enosch. Danach zeugte er noch weitere Söhne und Töchter und starb im Alter von 912 Jahren. Als Enosch 90 Jahre alt war, zeugte er Kenan. Danach zeugte er noch weitere Söhne und Töchter und starb im Alter von 905 Jahren. Als Kenan 70 Jahre alt war, zeugte er Mahalalel. Danach zeugte er noch weitere Söhne und Töchter und starb im Alter von 910 Jahren. Als Mahalalel 65 Jahre alt war, zeugte er Jared. Danach zeugte er noch weitere Söhne und Töchter und starb im Alter von 895 Jahren. Als Jared 162 Jahre alt war, zeugte er Henoch. Danach zeugte er noch weitere Söhne und Töchter und starb im Alter von 962 Jahren. Als er noch 65 Jahre alt war, zeugte er Methuselah. Danach lebte er noch 300 Jahre und zeugte weitere Söhne und Töchter. Er wurde 365 Jahre alt. Henoch hat in enger Verbindung mit Gott gelebt. Dann war er plötzlich nicht mehr da, denn Gott hatte ihn von der Erde weggenommen. Als Methuselah 187 Jahre alt war, zeugte er Lamech. Danach lebte er noch 782 Jahre und zeugte weitere Söhne und Töchter. Er starb im Alter von 969 Jahren. Als Lamech 182 Jahre alt war, zeugte er einen Sohn. Er sagte, der wird uns Trost verschaffen bei der harten Arbeit, die uns auferlegt ist, weil der Herr den Acker verflucht hat. Deshalb gab ihm den Namen Noach. Danach lebte er noch 595 Jahre und zeugte weitere Söhne und Töchter. Er starb im Alter von 777 Jahren. Wir haben also 10 aufeinanderfolgende Namen in dieser Ahnentafel. Wir wissen, in der hebräischen Sprache haben Namen immer eine Bedeutung, wie auch in vielen anderen Sprachen. Auch in der deutschen Sprache haben Namen manchmal eine Bedeutung. Mein Name Can bedeutet zum Beispiel in der türkischen Sprache übersetzt der Lebende oder das Leben. Kann aber auch mit Seele oder Geist übersetzt werden. Und ich werde jetzt mal durch diese 10 Namen durchgehen und sie einfach mal vom Hebräischen ins Deutsche übersetzen. Wir fangen bei dem Namen Adam an. Der Name Adam stammt von dem Wort Adama und bedeutet Mensch. Adam kann aber auch mit Mann oder Erdling übersetzt werden. Der Sohn von Adam hieß Seth. Seth bedeutet ernennen oder auch ersetzen. Ein Kapitel vorher, im Kapitel 4, steht, dass Gott Abel, der von Kain erschlagen wurde, durch Seth ersetzt hatte. Seth zeugt im Alter von 105 Jahren Enosh. Enosh heißt sterblich und begrenzt sein. Das stammt von Anash. Anash bedeutet unheilbar sein, wird bei Wunden, bei Schmerzen oder Krankheiten verwendet. Der Sohn von Enosh war Kenan. Ich hatte mal einen sehr guten Freund, der hieß Kenan. Kenan bedeutet Trauer und Klagen. Der Sohn von Kenan war Mahalalel. Unser Name wird aus zwei Wörtern zusammengesetzt. Aus dem Wort Mahal, was so viel wie gesegnet oder gepriesen bedeutet, und aus dem Wort El, das für den Namen Gottes steht. Wir kennen die Situation im Evangelium, wo Jesus sagt, Eli, mein Gott, oder Elahi. Der Name Mahalalel kann also mit der gepriesene Gott übersetzt werden. Sein Sohn hieß der Jared. Jared kommt von Jarat. Und Jarat bedeutet herabkommen oder herabsteigen. Jared kann also mit der Herabgestiegenen übersetzt werden. Der Sohn von Jared hieß Henoch. Wie wir gerade gelesen haben, hatte Henoch so eine enge Beziehung mit Gott, dass Gott ihn von der Erde wegnahm und zu sich holte. Henoch bedeutet Leben oder Einweihen und kann auch mit klug übersetzt werden. Der Sohn von Henoch war Methuselah und der war mit 969 Jahren der älteste Mensch aller Zeiten, wie wir wissen. Dieser Name setzt sich ebenfalls aus zwei Wörtern zusammen. Aus dem Wort Mut, was Tod bedeutet, und aus dem Wort Shalach, was bringen oder aussenden heißt. Methuselah kann also mit seinem Tod wird bringen übersetzt werden. Nach Methuselah kam Lamach. Und Lamach kann mit Reue oder Klage übersetzt werden. Wir kennen das deutsche Wort lamentieren, das so ähnlich klingt. Und Lamechs Sohn war dann der berühmte Noah. Der Name Noah hat seinen Ursprung in dem Wort Nacham, wo er Trost, Ruhe und Erleichterung. Was sagt denn Lamach über Noah im Vers 29? Der wird uns Trost verschaffen. Deshalb gab er ihm den Namen Noah. Der wird uns Trost verschaffen. Wir haben hier also diese Ahnenreihe von 10 Männern mit unterschiedlichen Namen. Adam, Seth, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jared, Enoch, Methuselah, Lamech und Noah. Und ich übersetze einfach jetzt frei diese Namen ins Deutsche. Und du achtest mal darauf, was dir jetzt auffällt. Adam, Mensch. Seth, ernannt. Enosh, sterblich. Kenan, traurig. Mahalalel, der gepriesene Gott. Jared wird herabkommen. Henoch, lebe. Methuselah, sein Tod wird bringen. Lamech, Klage, Reue. Noah, Trost und Ruhe. Mensch ist ernannt, sterblich, traurig, aber der gepriesene Gott wird herabkommen und lehren, dass sein Tod bringen wird. Klage, Reue, Trost und Ruhe. Was fällt dir hier auf? Ist das nicht der absolute Hammer, dass hier in dieser ersten Ahnenreihe der Menschheitsgeschichte, im ersten Buch der Bibel, das Evangelium von Jesus verborgen liegt? Da kann man richtig Gänsehaut bekommen. Aber diese Männer wurden von den Eltern so genannt, wie es Gottes zukünftigen Plan entsprach. Und die Juden damals kannten Gottes Plan noch gar nicht. Die hatten gar kein Verständnis für Gottes zukünftigen Plan. Lamech hat sich seinen Sohn Noah genannt, weil der ihm Trost spendete. Und doch haben diese 10 Männer mit ihren Namen, ohne es zu wissen, das zukünftige Evangelium von Jesus verkündigt. Das zeigt uns, dass Gott und seinen Sohn Jesus die Rettung der Menschheit schon vor der Erschaffung der Welt geplant haben. Gottes Plan war von Anfang an ein perfekter Plan. Gott macht keine Fehler. Und wenn du dich mal gefragt hast, warum es diese langen Geschlechtsregister in der Bibel gibt, hast du hier schon mal eine Antwort. Und es gibt sicher noch weitere Antworten.
Wow.
Wenn wir im Alten Testament lesen und darin forschen, können wir Gottes Plan erkennen. Und solche und noch viele weitere Schätze entdecken, die verborgen liegen. Und das wird dann unseren Glauben stärken und inspirieren. Jesus hat seinen Jüngern immer wieder geholfen, diese Schätze im Alten Testament zu entdecken und im Glauben auch zu wachsen. Das tat er auch mit diesen beiden Jüngern, die auf ihrem Weg nach Emmaus waren. Also, nochmal zurück zu Lukas 24. Nachdem Jesus den beiden aufgezeigt hatte, dass die Schriften des Alten Testaments auf ihn hinweisen, luden die beiden Jesus zu sich nach Hause zum Abendessen ein. Und während Jesus dann das Brot mit ihnen brach, erkannten die beiden endlich, wer er war. Sie erkannten den Herrn und der Meister Jesus. Und als dann Jesus plötzlich verschwunden war, lesen wir in Vers 32, was die beiden zueinander gesagt hatten. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unseren Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete. Und so wie bei den beiden können auch unsere Herzen brennen, wenn wir im Alten Testament lesen, diese verborgenen Schätze entdecken. Und der größte Schatz in dieser Schatztruhe des Alten Testaments ist Jesus selber. Denn wie drückt es Paulus so schön in Vers 2, 3 aus? In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. In Jesus liegt so viel mehr verborgen, als wir uns vorstellen können. Und in der Vorbereitung auf diese Predigt ist mir das auch bewusst geworden. Ich habe mich geschämt darüber, dass ich so oft denke, ach, Jesus kenne ich doch schon ganz gut. Ah, das Alte Testament habe ich auch schon gelesen. Ja, da gibt es ein paar Prophezeiungen und so weiter. Wenn wir uns mit Jesus beschäftigen und über ihn reden, dann macht das was mit uns. Und damit sollten wir nie aufhören. Spurgeon, einer der berühmtesten Prediger des 19. Jahrhunderts, hat mal gesagt, sprich über ihn und du wirst bald mit ihm sprechen. Und genauso war es auch bei diesen beiden Jüngern. Du kannst dafür beten, dass Jesus dir Einsicht in die Schriften des Alten Testaments gibt und er wird dir helfen, so wie es auch bei diesen beiden getan hat. Wir lesen zum Schluss ab Vers 33, wie die Geschichte dann weitergeht, nachdem die beiden dann Jesus erkannt hatten. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die Elf und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden, er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Die beiden liefen sofort, noch am Abend, wieder zurück nach Jerusalem. Die 2 Stunden Fußweg waren doch gar kein Thema für die beiden. Die waren so begeistert und wollten unbedingt ihren Freunden von Jesus erzählen. Sie wollten diesen Schatz sofort mit anderen teilen. Und so ist es mit jedem, der dessen Herz für Jesus brennt. Du kannst ja nicht mehr anders, du musst von Jesus erzählen. Wie groß ist deine Begeisterung noch über Jesus? Welche Strecke bist du bereit zu gehen, um von Jesus zu erzählen? Ja, als junger Christ habe ich ganz viel. Nein, nicht als junger Christ, jetzt. Wie viel bist du jetzt bereit zu gehen? Und wie weit Strecken bist du jetzt bereit zu gehen, um von Jesus zu erzählen? Wie viel redest du noch über ihn? In ihm liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Unsere Weisheit ist sehr begrenzt. Wir kommen schnell an unsere Grenzen. Aber Gottes Weisheit kennt keine Grenzen. Wir finden seine Weisheit in Jesus. Forsche in der Heiligen Schrift des Alten Testaments und du wirst Jesus darin finden und dein Herz wird brennen. Und dann wirst du das, was du über ihn gelernt hast, auch gerne mit deinen Freunden teilen. Aber ich hoffe, ich konnte dich mit diesem einen Schatz aus dem Alten Testament etwas inspirieren und vor allem zu motivieren, dich selber auf die Suche nach weiteren Schätzen im Alten Testament zu begeben. Gott sei dir. Amen.